Herzlich willkommen zum Podcast Führungskraft mit Ulla Auenbacher-Werche. Neben mir sitzt Dr. Alexandra Schmid von der Bertelsmann Stiftung. Herzlich willkommen, Alexandra. Schön, dass du da bist.
Danke, Ulla. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Schön. Wir sprechen nämlich heute über Zukunft der Arbeit im weitesten Sinne. Und Alexandra, du erklärst uns jetzt gleich mal, was das bedeutet im Wesentlichen.
Ja, die Zukunft der Arbeit bedeutet für uns in der, im Team der Bertelsmann Stiftung alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Das heißt, wie die Digitalisierung sich auf die Arbeitswelt auswirkt. Von dem technischen Einsatz bis hin natürlich zu den Auswirkungen, die es auf die Menschen hat. Und das ist unser Kernthema.
Jetzt arbeitest du ja bei der Bertelsmann Stiftung und das ist der Rahmen, in den dieses Projekt eingepflanzt ist, würde ich fast sagen. Kannst du uns mit ein paar Sätzen nochmal das Kernanliegen der Bertelsmann Stiftung beschreiben?
Gerne. Die Bertelsmann Stiftung arbeitet in ganz, ganz vielen Feldern. Aber man kann die Arbeit eigentlich auf so einen Dreisprung reduzieren, indem man sagt, Nummer eins, wir identifizieren gesellschaftliche Probleme, suchen dann Lösungswege dazu. Und wenn wir die gefunden haben, bieten wir diese Lösungsansätze, die wir vorher natürlich genau untersucht haben und in der Praxis manchmal sogar erprobt haben, bieten die dann Entscheidern an, dass sie in welcher Form auch immer Umsetzungsmöglichkeiten finden, um letztendlich die Welt etwas besser zu machen.
Genau. Und das sind zum Beispiel Inqua Audit, Siegel familienfreundlicher Arbeitgeber, das S-Tool, das ist so das, was ich kenne.
Genau. Das ist das, was in unserem Team erarbeitet worden ist. Da haben wir uns in den letzten Jahren verstärkt mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschäftigt. Dann hinterher mit dem Thema Gesundheitsmanagement, welche Auswirkungen oder beziehungsweise wie müssen Unternehmen sich umstellen, um auf bestimmte Herausforderungen zu reagieren. Und jetzt zum Schluss eben das Inqua-Audit, zukunftsfähige Unternehmenskultur, wo wir uns um mitarbeiterorientierte Personalpolitik gekümmert haben. Aber letztendlich zieht sich eben immer dieser rote Faden durch. Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen und welche Auswirkungen hat das für einen Betrieb, wenn man sich diesem Thema tatsächlich öffnet und versucht, das dann umzusetzen.
Genau. In meiner Arbeit habe ich es ja mit Menschen zu tun, die, ob sie wollen oder nicht, gezwungen sind, sich mit all diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich denke mal, wenn man einfach Unternehmer ist und mit offenen Augen durch die Welt geht, dann guckt man, wie mache ich mein Unternehmen, wie kriege ich das hin, mein Unternehmen zukunftsfähig auszurichten? Wie kann ich meine Mitarbeiter binden? Und auch zukünftig neue Fachkräfte gewinnen. Das sind ja alles Themen, die ganz schön entscheidend sind und auch ja, wichtig sind und gar nicht mehr so einfach anzugehen sind.
Ja, absolut. Die letzten Forschungen, aber mittlerweile auch die Rückmeldungen bei den Unternehmen, sogar jetzt hier in Ostwestfalen, zeigen ganz klar, dass der Fachkräftemangel, von dem wir immer jahrelang immer nur gesprochen haben, tatsächlich jetzt auch hier angekommen ist. Wir wissen, die Auftragslage bei den Unternehmen ist sehr, sehr gut, aber mittlerweile kämpfen die Unternehmen ganz stark damit, dass sie gar nicht mehr genügend Mitarbeiter haben, um diese Aufträge tatsächlich erfüllen zu können. Und da ist der Kampf da draußen um die guten Mitarbeiter wird immer stärker und da fragen sich sehr, sehr viele Unternehmer natürlich, was muss ich tun, damit ich attraktiv bin? Und kommen dann auf eigentlich Selbstverständlichkeiten wie mitarbeiterorientierte Personalpolitik beziehungsweise das Agieren auf Augenhöhe miteinander mit den Mitarbeitern. Und das sind Themen, mit denen wir uns in der Bertelsmann Stiftung sehr stark beschäftigen und wo wir versuchen, den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern Hilfestellungen an die Hand zu geben.
Mhm. Du hast nämlich vorhin, vor unserem Gespräch, kurz auch schon Reinhard Mohn zitiert mit seiner Devise. Magst du es vielleicht nochmal in einem Satz zusammenfassen? Das fand ich nämlich ganz bezeichnend auch.
Ja, Reinhard Mohn hat mich eben sehr stark darin geprägt, in meiner Arbeitsweise auch geprägt, weil er immer davon gesprochen hat, eben, dass man den Mensch in den Mittelpunkt stellen soll. Und das war bei ihm nicht nur ein bloßes Lippenbekenntnis, sondern er hat das auch tatsächlich gelebt, indem er immer dafür gesorgt hat, dass er, wie er auch immer so schön gesagt hat, die alle Köpfe ans Denken gebracht hat, indem er über Hierarchien hinweg den Input der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeholt hat und gesagt hat, also Mitarbeiter durch alle Hierarchiestufen hinweg können sehr, sehr viel dazu beitragen, ein Produkt zum Beispiel weiterzuentwickeln oder innovative Lösungsansätze für Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und das hat er sehr aktiv damals schon betrieben. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und das ist jetzt etwas, was mich heute immer noch dazu treibt, dieses Thema in der jetzigen Zeit auch am Leben zu erhalten und diese Ideen, die er damals schon hatte, in die digitalisierte Welt zu tragen und da neue Lösungswege zu finden.
Denn genau, das bindet ja Mitarbeiter auch. Wenn sie beteiligt sind, wenn sie mitdenken können, wenn sie sich einbringen können, wenn sie kreativ und innovativ sein können an ihrem Arbeitsplatz.
Absolut. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von heute möchten nicht mehr ausschließlich Vorgaben bekommen, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Natürlich muss man immer im Rahmen des Geschäftsmodells gucken, was möglich ist. Aber sie ganz wichtig ist die Sinnstiftung. In dem Moment, wo ich einem Mitarbeiter die Möglichkeit gebe, einen Sinn in einer bestimmten Tätigkeit zu sehen und vor allen Dingen selbst mitzudenken und zu überlegen, wie kann ich bestimmte Dinge weiterentwickeln, ist das ein unglaublich erhebendes und motivierendes Gefühl, setzt ganz andere Kräfte frei und letztendlich trägt dann dazu bei, dass das Unternehmen auch erfolgreicher ist, weil einfach viel mehr Energie für die Produktentwicklung eingesetzt werden kann, als wenn es anders läuft.
Nun ist ja unsere Welt mit zunehmender Geschwindigkeit immer komplexer geworden. Das ist das eine. Das heißt, immer schwieriger zu durchschauen. Und Mitarbeiter in ganz vielen Betrieben, mit denen ich es zu tun habe, stehen vor der großen Herausforderung, dass die Arbeit sich verdichtet. Und diese beiden Faktoren, wenn die zusammenkommen, das ist ein ganz schönes Paket. Mhm. Und da gibt es ja auch Instrumente, die du kennengelernt hast, die Komplexität reduzieren können, wenn man sie anwendet.
Ja, es ist die Arbeitsorganisation, die eigentlich der Schlüssel ist. Denn die Art, wie wir heute oder wie wir bisher immer gearbeitet haben, in meist streng hierarchischen Organisationen, war eher für komplizierte Sachverhalte gedacht. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Details, die man aber kennt, die man auswendig lernen kann praktisch und die man mit einem bestimmten Prozessablauf beherrschen konnte. Heutzutage ist es aber so, dass nicht nur die Welt komplexer wird, sondern auch das normale Umfeld ist komplexer, die Probleme werden komplexer und man muss immer schneller auf Entwicklungen da draußen reagieren. Und auf komplexe Sachverhalte kann man mit einer streng hierarchischen Arbeitsorganisation nicht wirklich reagieren. Das funktioniert nicht, weil man kann nicht durch die hierarchischen Stufen runtergehen und Lösungen dafür entwickeln, dann scheitert man schlichtweg, weil die Zeit gar nicht da ist und weil das Problem so nicht zu lösen ist. Mhm. Insofern muss man, wie Reinhard Moth schon damals gesagt hat, alle Köpfe ans Denken bringen und unabhängig von hierarchischen Stufen versuchen, gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Mhm. Wie das genau aussieht, da muss man dann sich jemanden zur Hilfe suchen und für das eigene Unternehmen eine Lösung entwickeln, wie man zum Beispiel Teams zusammenstellt, die schneller reagieren können. Mhm. Aber eins ist jedenfalls klar, diese normalen Strukturen sind dafür nicht mehr geeignet. Man muss mehr auf Teamebene gemeinsam arbeiten. Mhm. Man muss vielleicht auch mal sich fragen, muss es immer die gleiche Reihenfolge sein, in der agiert wird? Oder kann es vielleicht mal sein, dass ein Teammitglied, was bisher immer nur zugearbeitet hat, dass das vielleicht mal die Führung übernimmt, weil es eben in diesem bestimmten Fall die Sachkompetenz hat, die der ursprünglich Führende vielleicht nicht so hat. Insofern gibt es da viele Dinge, die man beachten muss und wo man mal so ein bisschen den Betrieb auf links drehen muss. Das kann man aber nicht alleine, da sollte man sich Unterstützung von einem Berater holen.
Also quasi jemand, der auch von außen mit da drauf gucken kann sozusagen.
Absolut, weil das kennt, glaube ich, jeder. Wenn man selbst mit im Boot sitzt, dann ist man dann manchmal doch ein bisschen betriebsblind. Und insofern ist es da immer hilfreich, jemanden zu holen, der von außen drauf schaut. Aber ganz, ganz wichtig, dass das jemand ist, der nichts von außen überstülpt, sondern der gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Führungsteam versucht, etwas Passgenaues für den eigenen Betrieb zu entwickeln und eben nicht die Schublade nur aufmacht und einen Schadsatz rausholt. Denn es ist nicht so, dass jedes Modell für alle funktioniert. Da muss jeder Betrieb seinen eigenen Weg finden.
Mhm. Und das ist manchmal so spezifisch, das, was da gebraucht wird. Ne?
Genau.
Oder halt auch, kann man auch sagen, man braucht auch mehr Querdenker oder das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe, was helfen kann, ist quer zu denken, wenn es jemanden gibt, der verschiedene Zusammenhänge aus verschiedenen Bereichen zusammenbringen kann. Mhm. Oder die andere Variante ist, man muss verschiedene Experten mit in den Dialog bringen. Also man muss Experten, die sonst vielleicht eher für sich ein Wissen erworben haben, nun an einen Tisch bringen und die müssen einen Weg finden in einen guten Dialog, sowohl inhaltlich als auch menschlich finden, damit das floriert. Passt das zu dem, was du...
Absolut, absolut. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wichtig ist es, dass es eben beides gibt. Zum einen die Querdenker, vielleicht auch die so ein bisschen provozieren, die so diese positiven Störer. Aber auf der anderen Seite muss es natürlich trotzdem immer wieder den Ausgleich geben, der das Ganze dann in ein realistisches Bild bringt, was tatsächlich dann auch umsetzbar ist. Und das ist eben immer die Herausforderung, wenn man so einen Change-Prozess angeht, dass man zum einen nicht die eigene Betriebs-DNA aus den Augen verliert, dass man das eigene Geschäftsmodell nicht aus den Augen verliert, das Mögliche, wirtschaftlich Mögliche auch immer im Blick behält und trotzdem in der Lage ist, alles auf links zu drehen. Und das ist einfach die Herausforderung. Aber da ist es absolut richtig, die Experten mit an Bord zu holen. Nur die Frage ist immer, wer sind denn eigentlich die Experten?
Genau.
Das ist die ganz spannende Frage, denn manchmal sind die sogar im eigenen Betrieb schon, da braucht man gar keinen von außen zu holen.
Definitiv. Also die Experten sind genau, also dort an den Arbeitsplätzen, da wo es auch um ganz spezifische Prozesse geht im Unternehmen oder eben die ganz spezifische Struktur, die das Unternehmen braucht, um seinen Anforderungen gerecht zu werden. Diese Experten sitzen ja, also so für mich, aus meinem Blickwinkel auf jeden Fall, im Unternehmen, die das Setting durchdacht haben, die Kunden kennen und so weiter. Und ich denke, es braucht einfach zumindest, das ist meine Erfahrung, eben diese gute Balance. Es braucht beides, die Menschen, die mittendrin stehen und die Menschen, die von außen gucken können. Und wenn die gut ein gutes Zusammenspiel haben, dann wird da ein guter Schuh draus.
Absolut. Ein wichtiges Element an der Stelle ist es natürlich, eine Vertrauenskultur zu schaffen. Also das, was wir zunehmend leider erleben, ist, dass durch viele Kontrollinstrumente, die zunehmend eingeführt worden sind in ganz, ganz vielen Betrieben, weil man einfach versucht hat, die komplexe Welt durch Kontrolle zu erschlagen, das hat leider nicht funktioniert. Das führt eigentlich, hat nur dazu geführt, dass die Menschen sich verschlossen haben und eigentlich jetzt bewegungsunfähig geworden sind. Und das Erste, was man dann eigentlich tun muss, wenn man wirklich sagen möchte, wir wollen gemeinsam neue Ideen entwickeln, ist es, eine Vertrauenskultur wiederherzustellen, dass die Menschen sich auch tatsächlich öffnen und ihre Expertise bereit sind, kundzutun. Denn es hat sich leider sehr, sehr stark eingeschliffen, dass viele sagen, ach, warum soll ich das denn jetzt sagen? Und ich weiß zwar die Lösung, warum soll ich sie mitteilen? Und wer weiß, was man mir da hinterher dann für einen Strick draus dreht. Also das hören wir ganz viel. Und insofern ist der allererste Schritt da tatsächlich von der Geschäftsleitung ein ganz klares Signal zu geben, wir gehen weg von dieser Kontrollkultur hin zur Vertrauenskultur.
Und das bedeutet ja erstmal, dass die Führung selbst ganz viel Vertrauen setzen muss in die Mitarbeiter. Wenn ich die Kontrolle loslasse und abgebe, dann muss ich ja vertrauen können, dass meine Mitarbeiter die Prozesse im Blick behalten, dass das Tagesgeschäft weitergeht, dass wir auch tatsächlich Produkte haben, die wir verkaufen können, dass wir Rechnungen stellen, Geld einzufordern, dass all das auch wirklich dann passiert. Selbst dann, wenn ich weniger Kontrolle einsetze und mehr Freiräume gebe. Und das ist eine Gratwanderung, denke ich, ne?
Absolut. Also das kann man auch nur sehr schwer den bestehenden Strukturen im Moment vermitteln, dass das tatsächlich möglich ist. Also dieses Loslassen ist eine Wahnsinnsherausforderung.
Genau. Und da sind wir schon eigentlich bei den Herausforderungen an Führung. Also was bedeutet das jetzt für Führung? Wie kann man an dieser Stelle anders sich regulieren, also sich anders aufstellen? Was ist das für eine Anforderung aus deiner Sicht?
Das sind sehr hohe Anforderungen und wir sind auch immer noch dabei, an dieser Stelle zu lernen. Eins ist klar, Führung, wie sie früher funktionierte, wird nicht mehr funktionieren oder nur noch in ganz wenigen Bereichen funktionieren. Führung muss sich tatsächlich neu erfinden. Und muss dabei tatsächlich das Große und Ganze im Blick behalten. Ich habe gerade erst einen Artikel darüber gelesen, ob Führungskräfte Coaching-Aufgaben wahrnehmen sollen in Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitern. Da kam ganz klar raus, nein, eine Führungskraft da kann kein Coach für seinen Mitarbeiter sein.
Genau.
Das funktioniert leider nicht. Aber was soll dann die Führungskraft genau sein? Insofern ist das tatsächlich eine ganz, ganz große Herausforderung für jede Führungskraft, die eigene Rolle tatsächlich zu hinterfragen und neu zu definieren. Eins ist klar, es ist nicht mehr derjenige, der das Wissen für sich alleine beanspruchen kann. Es gibt diese Wissensvorherrschaft, die Zeiten sind vorbei. Dank Twitter und allen möglichen anderen sozialen Medien haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fast den gleichen Zugriff auf Wissensquellen wie die Führungskräfte. Insofern kann dieser Wissensvorsprung nicht das Element sein, aber die Richtung zu halten, zu navigieren, auf sich zu navigieren, zu motivieren, aber auch an einigen Stellen Grenzen aufzuzeigen, wenn man sieht, hier kommt der Betrieb an die Grenzen des Möglichen. Das sind die Aufgaben, aber das ist tatsächlich eine Herausforderung eigentlich für jede Führungskraft, seine eigene Rolle erst oder ihre eigene Rolle erstmal selbst zu definieren und zu finden. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung.
Ja, und aus der Praxis, aus meiner Gesprächspraxis mit Menschen, mit Mitarbeitern, mit Führungskräften, ist das eine große Herausforderung, diese Grenzen auf eine gesunde Art und Weise rüberzubringen, wenn man an sie kommt. Oder eben, manchmal kommt man in Situationen, wo man Dinge auch wirklich einfordern muss als Führungskraft. Ne? Und das auf eine respektvolle Art und Weise zu tun, das auf eine gute Art und Weise zu tun, sodass ich trotzdem diese Teambindung halten kann. Das ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung.
Da sind wir wieder beim Thema Vertrauenskultur. Wenn ich eine vertrauensvolle Basis habe und mein Mitarbeiter weiß, ich vertraue ihm, ich schätze ihn, dann ist es, denke ich mal, recht gut möglich, zum einen Grenzen aufzuzeigen, beziehungsweise auch kritische Rückmeldungen zu geben. Oder auch, sagen wir mal, eigentlich ist es ja ein Dialog, weil ich als Führungskraft vermute ich ja, dass dort eine Grenze ist. Und dann kann ich anfangen, mit dem Mitarbeiter darüber zu sprechen, indem ich darstelle, ich sehe das so, wir sind ja an eine Grenze angekommen, dann kann der oder die Mitarbeiterin kann dann seine Meinung dazu abgeben und man im gemeinsamen Gespräch findet man dann, sagen wir mal, die Realität heraus, wo man tatsächlich ist man tatsächlich an der Grenze oder nicht? Und solche vertrauensvollen Gespräche, eben ohne immer im Hintergrund zu haben, im Hinterkopf zu haben, ist das jetzt tatsächlich was für eine Art von Kritik ist das? Kann ich das annehmen? Kann ich das nicht annehmen? Ist das ein unangemessener Vorwurf? Hat das irgendwelche Konsequenzen? Dass man tatsächlich gemeinsam das Ganze im Auge hat und gemeinsam sich auf den Weg macht. Ich denke, das sollte das Ziel sein. Aber wie gesagt, es hat ganz viel mit Vertrauen und Wertschätzung zu tun, ohne jetzt in so eine Sozialromantik zu verfallen. Also was nicht passieren darf, ist, dass Führungskräfte jetzt nicht mehr jetzt nur noch positiv über alles reden müssen und auch keine kritischen Worte mehr finden dürfen, weil das ist auch überhaupt nicht hilfreich.
Das ist unglaublich gefährlich, finde ich.
Und ist dann auch absolut nicht mehr authentisch. Also ich denke, Führungskräfte sollen einfach authentisch und Wertschätzung rüberbringen und sollen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertrauen. Aber sie müssen auch durchaus dann auch echte Kritik anwenden dürfen.
Ja, und ich denke, das alles, die größte Anforderung ist an diesen Dialog. Ist in diesem Dialog gegeben, da angemessen zu reagieren. Und auf der einen Seite, also mir fällt da der Pflegedienstleiter eines Krankenhauses ein, der gesagt hat, für mich hat sich in den letzten Jahren so gefestigt, dass ich mehr wirklich etwas einfordern kann von Mitarbeitern, wenn es gebraucht ist und auch mal richtig Grenzen rüberbringen kann. Und dass ich mehr auch merke, wo muss ich unterstützen und fördern und dass ich das besser unterscheiden kann. Das ist das, was ich in den letzten Jahren mehr gelernt habe. Ne? Und ich glaube, das ist die große Anforderung. Es ist eigentlich eher ein menschlicher Muskel, der da geübt werden muss.
Absolut. Und das ist auch, das wird auch verstärkt in der Zukunft gebraucht werden. Denn viele Prozesse, die früher alltäglich waren in der Arbeit, was auch Aufgaben von Führungskräften war, werden heute durch technische Abläufe ersetzt. Also künstliche Intelligenz im weitesten Sinne nimmt uns da ganz viel Arbeit ab in Zukunft. Insofern bleibt eigentlich hauptsächlich für die Führungskräfte die Aufgabe des Menschlichen, des Dialoges. Und ich denke, das kann man gar nicht oft genug jetzt sagen, dass man sich darauf einstellen muss, weil das ist tatsächlich eine ganz andere Art zu führen. Das gab es zwar früher schon, aber es hat einen kleineren Raum eingenommen und heute wird es tatsächlich stärker in den Vordergrund treten.
Genau, jetzt sind wir ganz kurz noch beim Stichwort Digitalisierung gelandet. Mhm. Zukunft der Arbeit. Mhm. Digitalisierung wird einen wesentlichen Part da drin spielen. Und der Mensch ist an der Stelle nicht zu ersetzen, wo es um diesen menschlichen Muskel und diesen Dialog geht, ne? Stimmt das? Könnte man das so sagen?
Auf jeden Fall. Ich meine, ganz oft, wenn wir mit Menschen sprechen, die sich noch nicht so sehr mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt haben, merkt man sehr schnell, dass Digitalisierung mit Technisierung verwechselt wird. Mhm. Viele glauben, das hat nur was mit Maschinen, mit Strom, mit Daten und mit Computern zu tun. Dass aber Digitalisierung vielmehr eine Frage der Haltung auch ist, dass es ganz andere, dass es Auswirkungen auf unser Miteinander hat, dass die technischen Möglichkeiten, die bestehen, letztendlich ja hauptsächlich Hilfs- oder Unterstützungsinstrumente sind für uns Menschen, noch jedenfalls so lange, bis die Roboter dann vielleicht noch die Macht übernehmen. ist tatsächlich etwas, was man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen muss. Digitalisierung ist viel mehr als nur Technisierung, sondern es ist tatsächlich setzt voraus, dass man die Arbeitswelt, wie sie im Moment oder wie wir sie kannten, dass man sie tatsächlich hinterfragt in allen Aspekten. Da beginnt es mit der Arbeitsorganisation, über die wir vorhin schon gesprochen haben, über Hierarchien, aber auch über zeitlich und räumlich entgrenzte Arbeiten. Wir können heute, egal wo wir, jetzt die meisten können, wo sie wollen und wann sie wollen arbeiten. Aber das hat natürlich ganz, ganz starke Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Und unser rechtlicher Rahmen ist dafür überhaupt noch nicht geschaffen. Die Arbeitszeitgesetze, die wir haben zum Beispiel, passen noch gar nicht zu diesem entgrenzten Arbeiten. Mhm. Und insofern gibt es da noch ganz, ganz viele Baustellen, die bearbeitet werden müssen, damit der rechtliche und tatsächliche Rahmen geschaffen wird für die digitalisierte Welt.
Und dann sind wir wieder bei diesem menschlichen Muskel, weil das braucht ja viel mehr Eigenverantwortung, weil dann muss ich meine Grenzen selber setzen, meine Arbeitsgrenzen muss ich mir selber setzen und ich bin für meine Arbeitszeit selbst verantwortlich und wieder mit Vertrauen, also meine Führungskraft und das Unternehmen muss ich dann darauf verlassen können, dass ich das auch liefere und so weiter und so fort. Und dann ist das die große Herausforderung, die es zu bewältigen gibt.
Ja, das stimmt. Da kann ich nichts hinzufügen.
Zum Abschluss habe ich aber noch eine Frage an dich. Was treibt dich an und was gibt dir die Kraft, das zu tun, was du tust? Woher ziehst du die Kraft in deinem Leben?
Ich bin ein Mensch, der sehr gerne anderen Menschen hilft. Und insofern bin ich dankbar, dass ich in einer Stiftung arbeiten kann, die es mir ermöglicht, Ideen, die man hat, umzusetzen und Modelle zu entwickeln, wo man tatsächlich Menschen unterstützen kann. Und zwar im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe und nicht, dass wir jetzt tatsächlich selber losgehen und anfassen, sondern dass wir in den unterschiedlichsten Arten und Weisen Instrumente entwickeln können, die die Welt lebenswert oder lebenswerter machen. Und in meinem Fall eben ganz klar, die es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, hoffentlich lange Zeit ein erfülltes Berufsleben zu haben. Und das ist jetzt gar nicht so die Sozialromantikerin, die da in mir spricht, sondern ich einfach die feste Überzeugung davon, dass das eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist. Denn wenn ich es schaffe, dass Mitarbeiter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund und fit bis ins hohe Alter arbeitsfähig sind, dann haben nicht nur sie in der Regel ein erfülltes Arbeitsleben, fühlen sich gut, sind gesund und fit und verdienen auch Geld. Mhm. Es stärkt aber auch die Wirtschaft, was wichtig ist, damit die Gelder fließen, damit auch Schulen, Straßen, was auch immer an Infrastruktur da sein muss, finanziert werden kann. Aber auf der anderen Seite hilft es auch, Krankheiten zu vermeiden, unfreiwillige Frühverrentungen zu vermeiden und so die Sozialkassen eindeutig zu entlasten. Insofern ist das habe ich das Gefühl, mit einem ganz kleinen Beitrag vielleicht etwas dazu leisten, dass es der Welt etwas besser geht.
Schön. Dann sind wir am Ende des Gesprächs angekommen. Herzlichen Dank. Das hat echt Spaß gemacht.
Ja, es hat auch Spaß gemacht.
Schön.
Danke dir, Olaf.
Ja.